SWR 2 aktuell.
Im Studio ist für Sie Jan-Frederik Willems. Guten Tag. Das sind unsere Themen für die nächste halbe Stunde. Die Taliban nehmen die letzte Hochburg des Widerstands in Afghanistan ein. Polens Parlament befasst sich mit dem Migrationsausnahmezustand an der Grenze zu Belarus. Und die Linke bringt sich in Position, um die Chancen für Rot-Rot-Grün zu erhöhen. Ist der afghanische Widerstand gegen die Taliban jetzt Geschichte? Am Wochenende noch gab es Meldungen von schweren Gefechten aus dem Panjshir-Tal. Dort hatten sich diejenigen verschanzt, die gegen die neuen, alten, militant-islamistischen Machthaber gekämpft haben. Und da war die Hoffnung noch am Leben. Denn das Panjshir-Tal hatten afghanische Widerstandskämpfer schon gegen die Sowjets in den 80ern und auch gegen die Taliban selbst während ihres Regimes in den 90er Jahren verteidigt. Doch heute Morgen kam dann die Meldung, das Panjshir-Tal ist gefallen. ARD-Korrespondent Udo Schmidt berichtet.
Auf Videos ist zu sehen, wie Taliban-Kämpfer ihre Flagge vor dem Gouverneurspalast der Provinz Panjshir hissen. Auch der afghanische Nachrichtensender Toto News meldet das am Morgen. Die Führer des Islamischen Emirates können mitteilen, die Panjshir-Provinz erobert zu haben. Es ist das letzte Gebiet, das unsere Feinde noch beherrschen. Im Panjshir-Tal hatte die Nationale Widerstandsfront unter Führung von Ahmad Massoud langanhaltenden Widerstand gegen die Taliban angekündigt. Die Widerstandsfront setzte sich zusammen aus Massouds Miliz, Resten der afghanischen Armee sowie ehemaligen Regierungsmitgliedern. Das Panjshir-Tal mit der Provinzhauptstadt Basarak liegt rund 150 Kilometer von Kabul entfernt. Die Einnahme des schwer zu erobernden Tales stellt für die Taliban nicht nur eine Absicherung ihrer noch brüchigen Herrschaft dar, sondern einen großen Imageerfolg. Das Panjshir-Tal konnte in den vergangenen Jahrzehnten weder von sowjetischen Truppen in den 80er Jahren noch von den vor über 20 Jahren bereits einmal herrschenden Taliban eingenommen werden. Nun müsse Normalität einkehren, so Taliban-Sprecher Sabiullah Mujahid in einer gestern, also vor der Bekanntgabe des Sieges, über die Agentur Reuters verbreiteten Erklärung. Alle Einwohner sollten ihre Waffen niederlegen und zu ihrem normalen Leben zurückkehren. Wir versprechen, für ihre Sicherheit zu sorgen. Sie sind alle Afghanen, die uns wichtig sind. Seit Tagen schon kündigen die Taliban an, ihre neue Regierung vorzustellen. Bisher jedoch wurde dies immer wieder verschoben, offenbar weil es Differenzen zwischen den einzelnen Fraktionen gibt.
Soweit Udo Schmidt zur Lage im Panjshir-Tal. Während die Taliban in Afghanistan also offenbar den Widerstand gebrochen haben, stellt man sich in Berlin die Frage, wie umgehen mit den faktischen und jetzt unangefochtenen Machthabern in Kabul? Dazu Georg Schwarte aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der Unionspolitiker Röttgen, hat die öffentliche Diskussion über mögliche Angebote und Forderungen an die Taliban als Schwächung des Westens bezeichnet. Der Zeitung Die Welt sagte Röttgen, der jüngste Afghanistan-Kurs der USA und der europäischen Staaten hätten sie in demütigender Weise zu Bittstellern gemacht. Er habe kein Verständnis für die, so wörtlich, Mikrofonpolitik diverser Außenminister, die öffentlich über Angebote und Forderungen reden würden. Die Außenminister der EU-Staaten hatten zuletzt Bedingungen für eine beschränkte Zusammenarbeit mit den Taliban formuliert. Der außenpolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion Nuripur kritisierte in diesem Zusammenhang den deutschen Außenminister Maas. Der hatte zuvor den Taliban unter bestimmten Bedingungen Entwicklungshilfe in Aussicht gestellt. Nuripur sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Taliban zeigten tagtäglich, dass sie sich nicht an Absprachen hielten. Entwicklungsarbeit anzubieten und zu hoffen, die Taliban hielten Zusagen ein, sei naiv. Am Wochenende hatte auch Bundeskanzlerin Merkel erneut erklärt, mit den Taliban über eine Ausreise der verbliebenen Ortskräfte verhandeln zu wollen.
Georg Schwarte aus Berlin. Und wir bleiben noch einmal beim Thema Afghanistan. Die Evakuierungen aus dem Land waren dramatisch und aufsehenerregend. Chaos am Flughafen in Kabul, Menschen, die sich an startende Flugzeuge klammerten und die Anschläge vor den Toren des Flughafens selbst. Das waren Bilder, die man so leicht nicht vergisst. Die stündlichen Eilmeldungen von diesen Evakuierungen, die sind jetzt vorbei, aber selbst für die Menschen, die es aus Afghanistan herausgeschafft haben, sind die Herausforderungen noch lange nicht vorbei. Sie müssen sich nun in neuen Heimaten einfinden, oft getrennt von Familien, Freunden oder dem bisherigen Lebensmittelpunkt. Wie geht es also für Sie weiter? Darüber habe ich mit Elinor Zaino gesprochen. Sie ist Leiterin des Kabuler Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung und sie konnte das Land Mitte August verlassen, ist jetzt aber in die Region zurückgekehrt, in die pakistanische Hauptstadt Islamabad. Vergangenen Dienstag sind die letzten ihrer afghanischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Landweg nach Pakistan gekommen. Und ich habe Frau Zaino gefragt, wie ihre Ortskräfte die vergangene Woche erlebt haben.
Also jetzt hier die Woche in Pakistan sind natürlich alle Mitarbeiter konnten sich erstmal ausruhen von dem Stress der letzten 2 Wochen. Also das hatte schon ganz schön an den Kräften gezehrt bei allen. Und jetzt hier ist man eigentlich ganz gut betreut und aufgehoben und ist natürlich erleichtert, dass man jetzt das erstmal rausgeschafft hat aus Afghanistan. Also es ist noch weiterhin Unsicherheit, aber vielleicht diese ganz schlimme Panik, die wir vor 2 Wochen hatten, die hat sich ein bisschen gelegt. Aber es ist eine absolute Ungewissheit, die wir aktuell noch haben.
Gerade diese Ungewissheit betreffend, wie sieht es denn jetzt aus in der unmittelbaren Zukunft? Wie geht es weiter für die Ortskräfte, die jetzt in Islamabad sind?
Also die es jetzt rausgeschafft haben, die sind jetzt in Islamabad und wir organisieren jetzt zusammen mit der Ebert-Stiftung die Weiterreise nach Deutschland. Das wird noch ein bisschen dauern. Manche haben noch keine Pässe. Das Konsulat hier, das deutsche Konsulat, unterstützt uns jetzt hier bei der Ausstellung von Dokumenten und Visa. Und dann, denke ich, kommt der lange Prozess natürlich auch mit dem BAMF, also mit unserem Ministerium für Flucht und Migration in Deutschland. Und dann, denke ich, ja, müssen sich die Mitarbeiter erstmal darauf einstellen, dass sie erstmal untergebracht werden und nicht wissen, wie es weitergeht beruflich, auch familiär. Ich denke, da ist schon ein ganz schöner Kraftakt noch auf die Ortskräfte zu.
Was würde das denn für Ihre Arbeit in der Region bedeuten, wenn quasi alle Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Deutschland kommen und vor Ort quasi ja, niemand mehr ist, der in der Region gearbeitet hat bisher?
Ja, das ist tatsächlich noch die Frage, die wir uns jetzt noch gar nicht so im Detail stellen können, weil wir gar nicht wissen, wie es in Kabul weitergeht. Alle Mitarbeiter sind jetzt draußen. Wir haben noch das Büro und die Büroeinrichtung. Das wird noch weiterhin von den Taliban überwacht und nach ihren Aussagen auch gesichert. Was in Zukunft möglich ist, ist, glaube ich, jetzt aktuell völlig zu früh zu sagen.
Sie sind gerade selbst angekommen in Islamabad. Worum müssen Sie sich denn jetzt zuerst kümmern? Was sind denn die drängendsten Aufgaben für Sie persönlich?
Also die drängendsten Aufgaben sind jetzt tatsächlich einmal, wir begleiten die Ortskräfte bei der Visabeantragung und dann vor allem die große Herausforderung sind die Flugbuchungen nach Deutschland. Denn hier in Islamabad drängen sich aktuell sehr, sehr viele geflüchtete Afghanen und auch internationale Organisationen, die raus sind aus Afghanistan. Das heißt, die Flüge sind überbucht, sind überteuert. Also das wird nochmal eine größere logistische Hürde auch sein, also überhaupt die Ortskräfte auszufliegen. Und das ist jetzt für die nächsten 1-2 Wochen unsere Hauptaufgabe.
Die Taliban haben am Wochenende in mehreren deutschen Medien bekannt gemacht, dass sie diplomatische Anerkennung von Deutschland fordern und Zitat, würden sich sehr über einen Besuch von Kanzlerin Merkel freuen. Wie ordnen Sie denn solche Aussagen ein?
Ja, das überrascht eigentlich nicht, denn die Taliban sind relativ pragmatisch. Sie hatten schon von Anfang an, also seit dem Doha-Friedensprozess, immer wieder begründet, dass sie ein Interesse haben, gute internationale Beziehungen zu haben, auch Beziehungen mit den Nachbarstaaten. Sie haben auch wirtschaftliche Interessen, wollen wirtschaftliche Unterstützung haben. Die roten Linien, die die Taliban haben, ist keine innere Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten und auch keine Truppen im Land. Also das sind die roten Linien. Aber ansonsten sind sie sehr offen und pragmatisch und wollen natürlich das auch nutzen. Sie brauchen einfach auch vor allem jetzt wirtschaftliche Hilfe und auch humanitäre Hilfe.
Unter welchen Bedingungen könnten Sie sich denn vorstellen, wieder nach Kabul zurückzugehen, um dort zu arbeiten?
Also überhaupt, um nach Kabul zurückzugehen, das ist aktuell ja schon fast wieder möglich, weil die Lage aktuell ruhig ist. Aber politisch dort zu arbeiten, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Und das ist auch bei uns intern noch nicht entschieden, weil wir einfach nicht wissen, wie sich die Taliban politisch ausrichten werden. Ich denke, das wissen die Taliban selber auch noch nicht. Denn sie haben ja auch noch innere politische Konflikte auszuhandeln.
Frau Zaino, nach 3 Jahren in Kabul, wie geht es für Sie persönlich jetzt weiter?
Ich habe noch gar nicht richtig realisiert, dass ich vor 2-3 Wochen auch mein Büro und mein Zuhause verloren habe. Also wir hatten noch gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Und wir sind immer noch am Koordinieren, aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir auch darüber nachdenken. Kabul ist immer noch mein Wohnsitz. Das heißt, ich lebe jetzt eigentlich aus dem Koffer und ich habe jetzt den neuen Dienstsitz, wird jetzt in Taschkent sein, aber da bin ich noch gar nicht hingekommen jetzt da habe ich mich noch gar nicht angemeldet. Ja, ich habe das noch nicht so richtig realisiert, dass jetzt eigentlich alles gerade weggefallen ist.
Das war Elinor Zaino. Sie hat bis zur Machtübernahme der Taliban in Afghanistan das Kabuler Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung geleitet. Und das Gespräch haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Es ist gleich 11:45. Polen hat sich in der EU lange Zeit zurückgelehnt, was die gemeinsame Flüchtlingspolitik anging. Dass es keinen funktionierenden Verteilmechanismus in Europa gibt, liegt auch daran, dass die polnische Regierung keine Flüchtlinge aufnehmen will. Jetzt hat das Land aber sein eigenes Migrationsproblem. Im Streit mit der EU schickt der belarussische Machthaber Lukaschenko nämlich seit einiger Zeit Migranten und Flüchtlinge direkt in die angrenzenden EU-Staaten weiter, unter anderem nach Polen. Deswegen hat Polens Präsident Duda am Donnerstag den Ausnahmezustand in der Grenzregion zu Belarus verhängt. Und darüber soll heute nachträglich im polnischen Parlament diskutiert werden. Unser Korrespondent in Polen ist Jan Palukat. Zunächst mal, wie sieht es in dieser Grenzregion aus nach 5 Tagen Ausnahmezustand?
Also es kommt jetzt niemand mehr rein, jedenfalls in einen Riegel von 3 Kilometern. Das ist der Ausnahmezustand, der hier regional verhängt wurde. Das Ganze muss noch im Prinzip bestätigt werden vom Parlament heute, beziehungsweise könnte noch gekippt werden. Aber er gilt, nachdem der Staatspräsident das verkündet hat. Und ja, die Opposition hier wundert sich schon ein bisschen, mit welcher Begründung. Denn so ein Ausnahmezustand, der ja wirklich die Bewegungsfreiheit massiv einschränkt. Journalisten dürfen eben zum Beispiel nicht mehr rein, Hilfsorganisationen dürfen dort nicht mehr hin. Der wird ja normalerweise höchstens dann verhängt, wenn wirklich die staatlichen Institutionen der Lage nicht mehr Herr werden. Und hier handelt es sich konkret um ein Camp von ca. 30 wohl Afghanen, die dort inzwischen seit 4 Wochen direkt an der Grenze kampieren und außerdem weitere Migranten, die immer wieder mal aufgegriffen werden, aber in einer Größenordnung von 20, 30, 40 am Tag. Trotzdem hat die Opposition sich noch nicht so ganz sortiert, wie sie dazu heute stehen soll.
Sie haben es gerade angesprochen. Medien, Journalisten und Journalistinnen dürfen da nicht mehr rein. Auf welchen Wegen bekommt man denn da überhaupt noch was mit?
Also man bekam schon vorher kaum noch was mit. Es gab eine Situation, wo eine Hilfsorganisation es geschafft hat, ganz nahe zu kommen mit einer Anwältin. Und da haben sich dann tatsächlich auch dort aus diesem Camp heraus Menschen mit Namen zu Wort gemeldet und gesagt, ja, wir wollen internationalen Schutz. Das ist ja dann eigentlich die Verpflichtung eines jeden Landes, das dann zu prüfen. Das ist bislang nicht erfolgt. Ansonsten ist jetzt nun natürlich mit dem Ausnahmezustand endgültig dort eine dicke Decke drüber gelegt. Es gab jetzt noch ein Journalistenteam hier von polnischen Medien, die es noch versucht haben, aber die wurden dann tatsächlich auch von der Polizei in Gewahrsam genommen und müssen jetzt wegen einer Ordnungswidrigkeit ein Verfahren fürchten.
Heute Nachmittag debattiert das Parlament über diesen Ausnahmezustand. Kann man absehen, wie die Abgeordneten entscheiden werden?
Also es deutet wenig darauf hin, dass jetzt gekippt wird, zumal es neben der PiS-Fraktion, die ja oft sehr diszipliniert abstimmt, auch eine große Zustimmung noch weiter rechts gibt. Es gibt noch eine weiter rechts stehende Gruppierung hier. Insofern wäre das eine große Überraschung, wenn diese Regeln jetzt gekippt werden.
Wie sieht die polnische Bevölkerung das alles?
Also da kann man mal wieder nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt eben Menschen, die sich auch engagieren, die dorthin gefahren sind. Es gab hier mehrfach Versuche von Ärzten Zugang zu bekommen. Die wurden alle abgewiesen von den polnischen Grenzschützern. Es gab da keine Ausnahmeregeln. Es gibt andererseits natürlich nach wie vor eine Rhetorik, eine politische Rhetorik. Wir schützen unsere Grenzen vor illegalen Ankömmlingen. Das kommt an, habe ich den Eindruck. Also Umfragen zeigen jedenfalls, dass eine ganze Menge Menschen in dem Land diesen harten Kurs richtig finden. Wir haben ja 2015 auch gesehen, dass PiS damals bei dem Wahlsieg sehr, sehr stark von dem Thema profitiert hat, eben indem sie sich als die Partei stilisiert, die die Grenzen dicht hält und die die Menschen nicht reinlässt.
Die EU pocht ja immer stärker auf Rechtsstaatlichkeit in Polen. Da passt jetzt so eine No-Go-Zone für Medien und Hilfsorganisationen ja nicht wirklich rein. Hat sich die EU schon geäußert in diesem Fall?
Also wir empfangen hier Signale, dass die EU nicht so ganz unzufrieden ist mit einer harten Haltung. Es gibt ja andere Baustellen, die zurzeit, sagen wir mal, schärfer beackert werden. Da geht es allgemein um die Rechtsstaatlichkeit. Da gibt es viel Ärger rund um die Corona-Aufbauhilfen. Da geht es um Milliarden, die hier ins Land kommen sollen und die noch kein grünes Licht bekommen haben. Mehr oder weniger deutlich wegen der Probleme mit dem Rechtsstaat hier. Ich habe den Eindruck, dass man hier den Ball jetzt zumindest erst einmal flach hält und nicht noch eine weitere Baustelle aufbauen will. Zumal das Thema Migration und Flüchtlinge ja auch in Europa ein wirklicher Spaltpilz ist und sehr, sehr umstritten ist.
Das war unser Korrespondent in Warschau, Jan Palukat. Und dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt. Wir haben heute Montag, den 6. September, und damit sind es noch 20 Tage bis zur Bundestagswahl. Nach einigem Auf und Ab in den Umfragen sieht es im Moment so aus, als könnte zum ersten Mal auch die Linke an einer Bundesregierung teilnehmen. Zumindest rein rechnerisch. Anders genug für die Union, vor einem Linksruck in Deutschland zu warnen und für die Linke, sich für ein potenzielles rot-rot-grünes Bündnis zu positionieren. Heute hat die Linke dafür ihr sogenanntes Sofortprogramm vorgestellt, in dem die Kernforderungen für eine linke Regierungskoalition festgeschrieben sind. Berlin-Korrespondent Uli Haug weiß, was drinsteht.
Ein gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von 13 Euro, ein bundesweiter Mietendeckel und 20 Milliarden Euro für einen Transformationsfonds, um die Industrie klimagerecht umzubauen. Das sind nur einige Punkte, die die Linke in ihrem Sofortprogramm vorschlägt. Vor allem bei diesen sozial- und klimapolitischen Ideen sieht die Partei inhaltliche Anknüpfungspunkte an SPD und Grüne. Entsprechend wettert Linken-Spitzenkandidat Bartsch auch gegen eine mögliche Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP. Die sei, so Dietmar Bartsch, Wahlbetrug mit Ansage, denn SPD und Grüne würden mit der FDP in der Regierung vieles nicht durchsetzen können. Die Spitzenkandidaten Wissler und Bartsch werben angesichts bislang schlechter Umfragewerte für eine starke Linke.
Das müssen jetzt alle Farbe bekennen, weil wenn man sein eigenes Programm und seine eigene Kampagne ernst nimmt, dann müssten eigentlich SPD und Grüne relativ deutlich machen, dass das mit FDP und Union eben nicht umzusetzen ist.
Die Parteivorsitzende der Linken, Janine Wissler. Soweit also ihre Vorstellung von einer rot-rot-grünen Koalition. Was ist nun zu halten von diesem Sofortprogramm der Linken? Alfred Schmidt aus dem Hauptstadtstudio hat sich eine Meinung gebildet.
Erstens, die Linke hat durchaus Forderungen in ihrem Wahlprogramm, die mehrheitsfähig sind und absolut diskussionswürdig. Zweitens, die Linke ist in Teilen immer noch unberechenbar. Zuerst zu den mehrheitsfähigen Punkten. Mehr soziale Sicherheit, mehr Fairness bei der Verteilung von Reichtum, Steuern und Bildungschancen, das sind Kernforderungen der Linken und es würde sich lohnen, an ihrer Umsetzung zu arbeiten. Die Linke hat schon Glaubwürdigkeit, wenn es darum geht, sich für die Schwachen in der Gesellschaft einzusetzen. Was die Unberechenbarkeit der Linken betrifft, diejenigen Parteimitglieder, die gegen jegliche deutsche Beteiligung an Militäreinsätzen sind, werden es der Partei immer schwer machen, auf Bundesebene mitzuregieren, falls es dazu käme. Das Gleiche gilt beim Thema Waffenexporte und Bundeswehrverpflichtungen im Rahmen der NATO. Das Militärbündnis bleibt für viele Linke ein Hassobjekt. Da können die Spitzenleute Dietmar Bartsch und Janine Wissler noch so kompromissbereit wirken, was sie neuerdings tun. Auch beim Thema Steuererhöhungen könnte es knirschen, in möglichen Sondierungsgesprächen nach der Wahl, ganz zu schweigen von möglichen Koalitionsverhandlungen, die erst zustande kämen, wenn die Sondierung Erfolg haben sollte. Bei Finanzen und Militär ist die Linke eine Partei, die keine Einmütigkeit in den eigenen Reihen hat. Da hilft ihr auch nicht, dass in ihrem neuen Sofortprogramm das Thema NATO praktisch ausgeklammert wird. Kurzum, die Linke präsentiert sich nur vordergründig als regierungsbereit. Ihre Spitzenleute reden so, dass sie mehr Stimmen bekommen und das ist im Wahlkampf auch völlig in Ordnung. Aus Sicht der SPD gibt es vor allem zwei Gründe, eine Koalition mit der Linken nicht auszuschließen. Sie könnte die FDP damit unter Druck setzen, mit Blick auf eine mögliche Ampelkoalition. Und sie hat ihren eigenen SPD-Parteitagsbeschluss von 2013, der Olaf Scholz in die Pflicht nimmt, das offen zu lassen. Die Union hat der Linken einen Gefallen getan mit ihrem Gerede von roten Socken, denn jetzt ist die Linke erst so richtig im Gespräch. Die Optionen für eine mögliche nächste Bundesregierung werden noch vielfältiger.
Ein Kommentar von unserem Hauptstadtkorrespondenten Alfred Schmidt. Mit der Bahn ist es wie mit so vielem. Man weiß manchmal nicht zu schätzen, was man an ihr hat, bis sie mal nicht mehr da ist. Seit Donnerstag müssen Pendlerinnen und Pendler und Reisende auf den Zug verzichten. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL hat im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn und im internen Machtkampf mit der Parallelgewerkschaft EVG den längsten Streik dieser Verhandlungsrunde ausgerufen. Heute Nacht um 2 Uhr soll es dann aber wieder weitergehen. Allerdings ist nach dem Streit nicht nur vor dem nächsten Streik. Im SWR hat der verkehrspolitische Sprecher der FDP, Luxitsch, am Morgen gefordert, Lehren aus den aktuellen Arbeitsniederlegungen zu ziehen.
Der GDL-Streik belastet massiv die Bahnfahrenden, aber auch die Wirtschaft. Insofern ist es notwendig, jetzt hier ein Stück weit nochmal für Normalität zu sorgen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier über einen Schlichter eingreifen. Die Lehren aus dem Streik müssten zwei sein. Zum einen muss das Tarifeinheitsgesetz auf den Prüfstand. Das sorgt nicht für weniger, sondern für mehr Streiks. Und wir brauchen bei der kritischen Infrastruktur, bei Flugzeugen, bei Bahnen zumindest mal eine Art Vorankündigung. Weil gerade diese sehr plötzlichen Streiks ohne große Ankündigung, die sind natürlich eine massive Belastung, in dem Fall für die Bahnfahrer, für die deutsche Wirtschaft.
Der FDP-Verkehrspolitiker und Bahnexperte Luxitsch im SWR. Meine Kollegin in der SWR-Wirtschaftsredaktion ist Tamara Land und ich habe sie gefragt, wie es nach diesem Ausstand weitergeht.
Es gibt da, um im Bild zu bleiben, leider keinen Fahrplan. Die Bahn hatte ja letzten Mittwoch schon ein neues Angebot vorgelegt, aber darüber wollte die GDL gar nicht erst verhandeln, hatte es als vergiftet bezeichnet. Und gerade heute früh hat ja GDL-Chef Weselski auch nochmal betont, dass die Verhandlungen erst weitergehen, wenn die Bahn nochmal ein neues Angebot macht. Das wiederum hat aber die Bahn abgelehnt. Sie hatte ja bereits ein Angebot vorgelegt, über das gar nicht erst verhandelt wurde. Und da sagt die Bahn jetzt eben, es sei an der GDL, die Gespräche wieder aufzunehmen. Und es gehe nicht, dass die GDL erst weiterverhandeln will, wenn alle ihre Forderungen erfüllt sind. Also im Moment ist die Situation wirklich sehr verfahren. Auch eine vierte Streikrunde ist denkbar. Die GDL dürfte sich auch nochmal bestärkt fühlen, dadurch, dass die Arbeitsgerichte in Hessen ihr ja in zwei Instanzen bescheinigt haben, dass der Streik rechtens ist. Also insofern muss man eigentlich mit einem neuen Streik rechnen. Es sei denn, die beiden Parteien könnten sich doch noch darauf einigen, in eine erneute Schlichtung zu gehen.
Und wie groß ist der Schaden für die Bahn? Die ist ja eh schon angeschlagen.
Also in Euro lässt sich der Schaden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffern. Die Bahn hat unsere Anfrage dazu noch nicht beantwortet. Aber ganz unabhängig davon, wie hoch jetzt der Schaden dieses konkreten Streiks ist, die Bahn kann sich im Moment eigentlich überhaupt gar keine finanziellen Einbußen leisten. Durch Corona sind ja die Einnahmen ohnehin weggebrochen. Letztes Jahr hatte sie 5,7 Milliarden Euro Verlust gemacht. Und für dieses Jahr rechnet die Bahn noch mit einem Minus von 2 Milliarden Euro. Und zu dem finanziellen Schaden kommt ja dann auch noch der Image-Schaden. Die Streiks gerade zum Ende der Ferienzeit sorgen dafür, dass die Bahn von den Fahrgästen als nicht zuverlässig wahrgenommen wird. Darüber hinaus wird ja auch noch der Güterverkehr bestreikt. Das führt auch zu Schäden für die Industrie. Nach einer Schätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft könnte das die Industrie bis zu 100 Millionen Euro pro Tag kosten. Das könnte natürlich die Konzerne abschrecken, sodass sie ihre Gütertransporte auch für die Zeit nach dem Streik wieder von der Schiene zurück auf die Straße verlagern. Insofern muss man sagen, der Schaden ist enorm groß, auch wenn man ihn jetzt noch nicht in Euro messen kann.
Tamara Land aus der SWR Wirtschaftsredaktion war das mit ihrer Einschätzung zum Bahnstreik, der heute Nacht zu Ende gehen soll. Und wir bleiben bei der Wirtschaft. Es geht um Lieferengpässe. Die sind offenbar kein Thema mehr. Corona-Pandemie offenbar auch abgehakt. Die deutsche Industrie hat heute alle überrascht. Die Zahl der Bestellungen ist im Juli auf ein Rekordhoch gestiegen. Etwa plus 3% mehr als im Monat davor. Damit liegen so viele Aufträge vor wie seit Beginn der Erhebung 1991 nicht. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, woran liegt das? Wohin sind all die Probleme verschwunden?
Die sind im Hintergrund schon noch da und deshalb müssen wir die Zahlen von heute auch ein bisschen relativieren, also Spielverderber spielen. Grundsätzlich ist das natürlich erstmal beeindruckend, wenn wir uns anschauen, womit Analysten gerechnet hatten, nämlich mit einem Rückgang der Aufträge in der deutschen Industrie um 1% im Vergleich zum Vormonat. Und da sehen jetzt plus 3,4% natürlich großartig aus. Viele Ökonomen, die sich heute äußern, die jubeln auch richtig. Das kommt jetzt nicht so oft vor. Aber dieser Auftragszuwachs kommt einmal durch einige wenige Großaufträge zustande. Sowas wie bestellte Schiffe zum Beispiel. Einmalige Ereignisse. Das wiederholt sich natürlich im kommenden Monat sicher nicht. Und zweitens ist für dieses Auftragsplus vor allem das Ausland verantwortlich. Wenn man nur auf Deutschland schaut, dann sind hier die Bestellungen an die eigene Industrie sogar um 2,5% zurückgegangen.
Was heißt das für die Bewertung? Wie positiv ist dieses Gesamtplus denn jetzt zu sehen?
Das heißt vor allem erstmal, dass tatsächlich die von Ihnen angesprochenen Probleme eingangs, die sind immer noch da und dadurch wird dieses Auftragsplus etwas ausgebremst. Stichwort Lieferengpässe. Also die deutsche Industrie hat ja jetzt erstmal mehr Bestellungen, aber diese bestellten Produkte, die müssen ja erst noch gebaut werden und die sind auch noch nicht komplett bezahlt, höchstens anteilig. Das heißt, es ist schwierig, diese Aufträge zeitnah abzuarbeiten, weil eben Baumaterial, weil Rohstoffe fehlen. Deshalb wirken sich solche Großaufträge, ein Schiff zum Beispiel, allerhöchstens langfristig aus, nämlich erst dann, wenn es fertig ist. Und das dauert im Augenblick deutlich länger als üblich. Also werden mehr Aufträge erstmal nicht, zumindest nicht kurzfristig, auch automatisch mehr Gewinn bedeuten.
Was heißt das für die deutsche Industrie mit Blick auf das zweite Halbjahr? Wie schnell geht die Erholung da weiter?
Es gibt eigentlich ziemlich viele Indikatoren, die ahnen lassen, dass die wirtschaftliche Erholung doch langsamer geht als vorausgesagt, nicht nur bei der Industrie. Also diese angesprochenen Materialengpässe sind natürlich das eine. Die chinesische Konjunktur zum Beispiel, die scheint sich etwas abzukühlen. Damit auch die Nachfrage nach deutschen Produkten. China ist ja nach wie vor der wichtigste Exportmarkt für Deutschland. Deshalb gehen viele Forscher davon aus, dass die Wirtschaftsjahresprognose doch nochmal nach unten abgesenkt werden muss. Schauen wir ganz kurz auf den DAX, plus 0,6%, 15.870 Punkte.
Das war SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer. Vielen Dank.